Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
In Sachen Mathematik war bei mir spätestens in der 11. Klasse geistig Schluss. Da kam ich nicht mehr mit. Und ähnlich ging es mir jetzt über manche Strecken bei einem Buch mit einer Hauptfigur, für die Integral-Differentialrechnung Analysis 1 nur ein Klacks ist, als Mathematik-Genie-Dozent. Erfunden hat diesen Mann der Berliner Schriftsteller Michael Wildenhain für seinen neuen, soeben erschienenen Roman Die Erfindung der Null. Wir haben Besuch vom Autor. Guten Morgen, Herr Wildenhain.
Ja, nochmal guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Warum ist die Null eigentlich so interessant, dass man sie erfinden muss?
Naja, die Null war sozusagen ein Quantensprung in der Kulturgeschichte der Menschheit. Also ohne die Null kann man höhere Mathematik nicht betreiben. Es gibt kein Übertragsrechnen. Sehr gut demonstriert in praktischer Weise bei den Römern. Die hatten keine Null. Die haben sozusagen ein Zahlensystem gehabt. Das ist so ähnlich, als würde man Streichhölzer zählen. Ja, 4 Streichhölzchen und dann einen Querstrich. Und dann hatte man ein neues Zeichen. Und damit konnten sie im Prinzip nur um die Ecke bauen und keine Kurven.
Das mit der Null wird en passant entwickelt in Ihrem Buch, neben vieler weiterer Mathematik, auf die wir gleich kommen. Wenn man Ihr Werk, Herrn Wildenhain, bislang so kannte, und dann fallen erstmal so Begriffe wie Chronist der 1980er Jahre, so Frühwerk, Hausbesetzerszene, dann kommen viele gesellschaftspolitische Romane, Theaterstücke, Kinderbücher. Zuletzt aber war Ihr Kräftefeld, nenne ich es jetzt mal, so Kunstwissenschaft. Mit diesem Buch, da scheinen Sie jetzt auch so wirklich in so Mathematik- und Informatikzeiten als Student zurückgeglitten zu sein. War das so?
Also dieser Aspekt zieht sich schon, wenn auch eher heimlich anschleichend, durch die letzten Romane ein wenig. Also es gibt in dem vorherigen Roman, Das Singen der Sirenen, da geht es um Medizintechnologie unter anderem und um Literaturwissenschaft allerdings. Es geht in Das Lächeln der Alligatoren auch um künstliche Intelligenz im weitesten Sinne. Und es geht in Träume des Absoluten zumindest auch um zwei Jungs am Anfang, die sich durchaus auch eine gewisse Zeit lang für Mathematik interessieren, allerdings dann sehr viel mehr für Politik, linksradikale Politik. Und das ist hier anders. In diesem Roman geht es tatsächlich um die Frage, inwieweit sich schöne Literatur und die Schönheit der Mathematik miteinander vermitteln lassen.
Ihr Roman hat, wie schon öfter bei Ihnen, eine Krimi-Struktur. In diesem Fall sitzt der Held als Mordverdächtiger in Haft, weil seine Freundin bei einem Urlaub spurlos verschwunden ist. Dr. Martin Gödeler heißt der Verdächtige, ein Mathematiker, der den Abzweig in die Wirklichkeit irgendwann verpasst hat, heißt es da. Genau. Beschreiben Sie uns mal, was ist denn das?
Naja, also er hat, das ist vollkommen richtig, also der Roman gibt zunächst mal vor, ein Krimi zu sein, ja, und Martin Gödeler gibt in dieser Vernehmungssituation, mit der sozusagen in die Handlung eingestiegen wird, also er sitzt einem sehr jungen Staatsanwalt gegenüber, Martin Gödeler gibt vor, dass sein Leben mit einer gewissen Zwangsläufigkeit verlaufen wäre, nämlich der Zwangsläufigkeit eines mathematischen Beweises. Und schon daran kann man erkennen, dass er möglicherweise aus der Spur, die wir gemeinhin als Wirklichkeit begreifen, ein ganzes Stück weit rausgetragen worden ist und faktisch macht sich das daran fest, dass er schon mehrere Jahrzehnte, also mindestens 2, ihm ist die Zeit perdu, wie manchmal gesagt wird oder an einer Stelle gesagt wird in dem Roman, seit ungefähr 2 Jahrzehnten, 2,5 Jahrzehnten ist er ein Nachhilfelehrer und wohnt relativ verwahrlost in einer Souterrain-Wohnung in Stuttgart.
Sie geben jetzt Ihrem Roman aber auch viel erzählte Mathematik mit, nämlich sie strukturieren ihn nach dem Prinzip der sogenannten Induktion. Das muss man gar nicht erst extra nachschlagen, sondern in vielen kursiven Passagen im Roman ist die Erklärung abgedruckt. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Ich lese nur mal einen Satz vor. Jeder Bruch ist das reziproke bzw. das inverse Element bezüglich der Multiplikation genau einer natürlichen Zahl. Diese Eigenschaft der natürlichen Zahlen, jetzt mache ich mal einen Strich, unendlich zu sein, nutzt das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Sie merken schon, dass mir beim Vorlesen schon die Birne schwummert. Ich habe kein Wort verstanden. Was soll denn das?
Ja, also dazu muss man sagen, so viel Mathematik kommt im Roman gar nicht vor, sondern es sind genau 2 Passagen, die quasi als Trennstücke über so 2, 3 Seiten fungieren zwischen ersten und zweiten und zweiten und dritten Teil. Also der erste Teil ist die Erzählgegenwart, dann gibt es eine lange Rückblende, sein vorheriges Leben als Mathematiker. Mathematiker, als sozusagen aufstrebendes Junggenie. Und dann wird auch klar, welche Ereignisse ihn eben ja aus dieser eigentlich schon vorgefertigten Spur getragen haben. Und dann kommt der dritte Teil, da geht die Erzählgegenwart weiter. Und rekapituliert wird eben sein Leben in dieser Vernehmungssituation. Und dazwischen wird kurz eingeschoben ein wenig über die vollständige Induktion, weil der Roman in der Tat seine Kapitelüberschriften diesem Beweisverfahren entlehnt.
Ich wollte gerade mal sagen, dass sozusagen die ganzen Kapitelüberschriften heißen Induktion Annahme, Induktionsbeweis. Ich jetzt als toller Literat Kopf habe natürlich gesagt, aha, Mathematik als Gleichnis, Leben als Mathematik, eine Gleichung, ein Beweis, eine Formel, ist ein bisschen albern, oder? Was war denn Ihre Idee jetzt, damit sozusagen diese Literatur jetzt auch mit dieser Mathematik zu vermessen?
Naja, das operiert auf mehreren Ebenen. Also zum einen strukturiert es schlechterdings den Roman, und da könnte man sagen, okay, die Struktur einer Handlung ist dramaturgisch einem mathematischen Beweis sofern nicht. Das ist sozusagen das übergeordnete Prinzip. Um den Roman zu lesen, ist es aber nicht nötig, diese vollständige Induktion verfolgen zu können. Man kann sich sozusagen da durchtragen lassen wie durch einen Krimi entlang der verschiedenen Spannungsbögen und der Informationsdramaturgie und kann dann am Ende gucken, ob es vielleicht stimmt oder nicht, wenn man daran interessiert ist. Viel wichtiger ist, dass in der Tat dieser Mathematiker Dr. Martin Gödel vorgibt, dass er sozusagen oder dass ihm sein Leben hinter seinem Rücken so strukturiert worden ist und er aus dieser Zwangsläufigkeit gar nicht rauskam. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit dieser Vernehmungssituation, also mit dem Verhör gegenüber dem jungen Staatsanwalt, weil er will sein Leben rechtfertigen. Warum er sein Leben rechtfertigen will, hat vordergründig zu tun mit dem Verdacht, dem er ausgesetzt ist, nämlich unter Umständen eine Frau, eine Urlaubsbekanntschaft oder Urlaubsbegleitung, die er schon früher mal gekannt hat, möglicherweise getötet zu haben. Das schwebt immer die ganze Zeit über diesem Roman. Und es hat noch einen anderen Grund, den darf man hier nicht verraten, weil sonst würde man sozusagen den Knackduss dieses gesamten Romans gleich bloßlegen.
Sie haben mich, Mathematikdödel, wirklich da echt belohnt mit einer Superpointe am Ende. Die ist krimimäßig so verzwickelt, um Gottes Willen darf man sie nicht verraten. Ich war baff. Aber vorher, Sie sagten es schon, das wird ein ganzes Tableau entfaltet mit diesem Mann, Liebesgeschichten, mit dem Beruf, junge Flüchtlinge spielen rein, ein Anschlag auf die Berliner Siegessäule bildet auch ein Erzählstrang. Ich habe dazwischendurch gedacht, eigentlich immer nur Chaos, Katastrophe, Trauer. Manchmal habe ich gedacht, ja, geht's denn noch, was denn noch alles? Ihnen scheint es aber irgendwie auch großen Spaß gemacht haben, das alles zu verzahnen, zu entfalten, zu verbinden.
Ja, also dieser Roman ist in der Tat wenn man sich dann ein bisschen zurücklehnt und sich sozusagen nicht von dieser Spannung durchtragen lässt, sondern ein bisschen drauf guckt, und das musste ich ja als Schreibender, ist ja logisch, ist es durchaus ein relativ komplex komponiertes Stück Literatur, was aus verschiedenen Versatzstücken zusammengesetzt ist. Und es ist auch nicht alles katastrophisch, sondern es sind durchaus Dinge, die einen gewissen Humor haben. Die Perspektive wird gewechselt. Also nicht nur Herr Gödeler kommt ins Bild, sondern auch eben jene Susanne Melforsch, diese Urlaubsbekanntschaft. Und man könnte sogar denken, dass sie mindestens ebenso gewichtig ist als Person. Also am Anfang heißt es, manche Männchen wirken auf den ersten Blick wie Verlorene. Und das muss sich nicht unbedingt, was natürlich die Spur ist, die der Roman legt, nur auf Martin Gödeler beziehen, sondern kann sich auch durchaus auf Susanne Melforsch beziehen. Und es gibt darüber hinaus halt die Perspektive der Ermittlung. Die Ermittlung tritt eher auf der Stelle. Es treten skurrile Figuren auf, die dann doch keine so große Rolle spielen, wie es vielleicht im ersten Moment scheint. Also der Roman liegt wie ein guter Kriminalroman auch einiges an falschen Spuren.
Danke fürs Rechnen. Soweit hier im Deutschlandfunk Kultur Michael Wildenhain. Sie bleiben bei uns hier in der Lesart. Und die Erfindung der Null, Ihr Roman, der ist jetzt in den Buchläden im Klett-Cotta-Verlag veröffentlicht mit 303 Seiten für 22 €.